immer sehr viel über Essen sagen. Er ist nicht das, er ist lieber das. Nicht? Also die Art der Verehrung, sein Essen, seine Opfer, seine Entsagungen, seine Bußen und seine Spenden. Am Kapitelende erklärt Krishna dann die Bedeutung von dem Wort Om Tat Sat. Drei Namen Gottes, deren Chanten darauf deutet, dass alle Dinge, die man tut, zur Krishnas Zufriedenstellung getan wird. Wenn man für Gott handeln will, sollte man einfach vorher sagen Om Tat Sat. Wie das so gestern so schön bei Gurula rauskam, dieses arabische Gebet, bist du so gut, das noch einmal für den Text in Deutsch oder sogar in Arabisch nochmal zu sagen?
Auf Deutsch, alles was ich tue, beginne ich im Namen Gottes. Ja. Bismillah Erachman Rahim.
Ja, das ist also, Dankeschön, das Vedische würde sagen, Om Tat Sat, nicht? Ich Om Tat Sat. Ja. Gut, damit haben wir das 17. Kapitel sind wir durch und nicht ohne ein Gefühl der inneren Bewegtheit und auch Aufregung werden wir uns dem 18. Kapitel zuwenden. Dieses 18. Kapitel greift jetzt noch einmal die Schlussfolgerung oder bringt noch einmal die Schlussfolgerung der Bhagavad Gita sehr, sehr deutlich zum Ausdruck. Ich möchte den Sanskrit-Namen dieses 18. Kapitels sagen. Moksha, wer weiß, was Moksha heißt? Aus
Befreiung.
Befreiung, sehr gut. Sanyasa, Entsagung, ja. Mhm. Yoga, Verbindung. Der Moksha-Sanyasa-Yoga oder der Yoga der Befreiung durch Entsagung. Ich werde jetzt durch dieses 18. Kapitel hindurch brausen, mit einem Turbogang hinter mir. Sie möchten bitte das Beste von Ihrer Aufmerksamkeit, das Beste von Ihrem Verständnis und das Beste von Ihrem Interesse an spirituellen Dingen mir kurz geben für 10 Minuten und dann sind wir dahin gekommen. Arjunas Ausgangsposition zu Beginn der Bhagavad Gita war, dass er dieser Tätigkeit, die Krishna von ihm erwünschte, entsagen wollte. Er wollte nicht ein Werkzeug sein, um Adama oder Irreligion zu beseitigen. Ihm war das noch nicht so klar, aber er wollte nicht. Und Krishna hat ihm dann die wirkliche Bedeutung von Entsagung präsentiert. Tue etwas, nicht für dich, sondern für mich im hingebungsvollen Dienst. Dazu, um das langsam zu machen, dieser Punkt, beschrieb er die Yoga-Leiter. Ganz kurz nochmal die Yoga-Leiter, wir hatten sie im Diagramm. Man soll zunächst einmal entsagt werden von den Früchten der Handlung. Man macht dann noch Haften an einer Handlung. Man macht auf dieser Stufe noch gerne Musik zum Beispiel machen. Aber man will sie für Gott machen. Nicht einige Komponisten in Deutschland, Bach zum Beispiel, sehr religiöse Menschen, kamen am Ende ihres Lebens zu dieser Betrachtung. Ich weiß nicht, ob es ihnen immer gelungen ist, das steht mir nicht an darüber zu spekulieren. Ich habe da nicht genügend
Wissen. Man hat unter jedes Stück SDG geschrieben, das ist die Abkürzung für Soli Deo Gloria, allein Gott der Ruhm.
Ja, nur für den Ruhm Gottes. Nicht? Also, das ist so Entsagung, entsagt werden von den Früchten der Handlung. Dann die nächste Stufe ist Nishkama Kama. Dort entsagt auch der Mensch den Handlungen. Er hat keine Freude mehr an irgendwelchen welchen Dingen. Also bei der ersten Stufe ging es nur um die Früchte der Handlung, nicht? Jemand macht vielleicht gerne Arbeit und dann gibt er halt Spenden. Nicht? Aber hier kommt Nishkama, Karma ist eine Stufe höher, wo er selbst dieses nicht mehr will, wo er den Handlungen, die auf dem Eigeninteresse entsprechen, entsagt, nicht nur den Früchten, sondern auch den Handlungen, die aus dem eigenen Interesse motiviert werden. Dann geht es weiter zu Jnana Yoga, wo man versteht, dass man nicht der Handelnde ist. Und schließlich kommt die höchste Stufe. Ehrlich gesagt, ich habe es ein bisschen. Ich muss sagen, weil es so kompliziert ist. Jnana Yoga kommt eigentlich zuerst. Karma, Jnana und dann Nishkama Karma. Das habe ich jetzt falsch gesagt. Also nochmal, ich möchte das sehr klar haben, weil ich es auch nur sehr kurz sage. Karma Yoga, man entsagt den Früchten der Handlung. Die nächste Stufe, Jnana, man weiß von seiner spirituellen Identität, aber ist noch nicht notwendigerweise und entsagt allen Handlungen, allen materiellen Handlungen. Die nächste Stufe ist, dass man wohl noch handelt, aber nicht aus eigener Motivation heraus, sondern dass man alles nur noch für Gott tut. Nachdem Krishna ausführlich beschrieben hat, im 18. Kapitel, wie Wissen, Handlung, der Ausführende, Verständnisse, Entschlossenheit und Glück und alles andere von den Erscheinungsweisen der Natur kontrolliert wird, spricht er von der Vollkommenheit des Yogas, nämlich der Verehrung des höchsten Herrn. Und dann kommt der Höhepunkt der Gita, das am meisten vertraulichste Wissen der Bhagavad Gita. Und Sie werden nicht überrascht sein, weil diese Themen schon drangenommen waren. Krishna spricht in Text 65 ein Vers, als Sarva Guyataman, das allerhöchste der Geheimnisse, erwähnt. Nämlich den Vers, den wir fast, glaube ich, auswendig chanten könnten zusammen. Manmana Bhava Matbhakto Majajimang Namaskuru. Was waren die vier Dinge, die wir am Ende des 9. Kapitels durchgenommen hatten, die als das vertraulichste Wissen bezeichnet wurden? Können wir sie vielleicht zusammen sammeln? Wir hatten sie auf die Tafel geschrieben. Ich weiß, dass es etwas weit zurückliegt. Vielleicht helfen Notizen. Es waren vier Dinge, die man tun solle.
Eine ewige Seele, glaube ich,
Den Geist auf Krishna richten. Nur bitte eins, weil du so. Annemarie heißt du?
Ulrike,
auch schön, ja. Den Geist auf Krishna richten.
In welchem Kapitel?
9.
Ein Geweihter werden,
danke. Bitte nur eine
Sprache.
Verehrung ausführen. Und Carlos sagt, Ehrerbietung ausführen. Nicht? 1885 war es und 9 hat es jemand von euch stehen?
934,
nicht die Essenz. Und dann spricht er nochmal, in dem Höhepunkt, das ist der Vers, den wir in unseren Klostern als allerersten Vers lernen. Wie bitte?
Vers wie viel?
66, ein Vers weiter. Sarva damang parityajya mange kang sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo moksha yishyami masucha. Der Yoga heißt, dieses Kapitel heißt, der Yoga der Befreiung durch Entsagung. Und hier sagt dann Krishna, gib alle Arten von Dharmas auf, also Pflichten. Ergib dich einfach mir. Ich werde dich von allen sündhaften Reaktionen befreien. Und da denkt man, jetzt verlasse ich mich total auf dich. Dann sagt er noch, Moksha Yishyami Ma Shuchaha, fürchte dich jetzt nicht. Und dann sagt Krishna weiter, dies vertrauliche Wissen darf niemals denen erklärt werden, die nicht entsagt, also die noch nicht die Stufen erreicht haben, wo man die Früchte der Handlungen aufgibt, die nicht hingegeben sind und nicht im hingebungsvollen Dienst tätig sind oder mich beneiden. Den Gottlosen darf. Das ist die Gita in der Essenz. Ja. Danach ist dann Arjuna überzeugt und nimmt seinen Gandiva-Bogen auf. Er ist bereit zu kämpfen. Nicht? Ich möchte, dass, weil das so schön ist. Krishna hatte am Ende der Bhagavad Gita Arjuna nochmal gefragt. Arjuna, ich habe dir jetzt alles erklärt. Nun tue du, was du zu tun gedenkst. Das ist eine unglaublich schöne Passage. Gott zwingt niemanden. Nun tue, was du verstanden hast. Und die Kommentatoren erklären, dass Krishna sagt, ist, wenn da irgendetwas ist, was du noch nicht verstanden hast, können wir das nochmal durchgehen. Tu dann aber, was du zu tun gedenkst. Krishna verabschiedet sich von Arjuna. Jetzt bist du dann. Tu, was du zu tun gedenkst. Einer der Kommentatoren endet im Text 64. Das ganze 18. Kapitel hat 78 Texte. Er sagt, er gibt einen äußeren Grund an. Er sagt, eigentlich hatte ich auch noch die letzten Verse kommentiert. Aber Ganesh, der Herr der Ratten, hat eine Ratte geschickt, die das Manuskript gestohlen hat. Soll Ganesh es dann behalten? Und er hat nicht weiter kommentiert, weil er so, der Grund ist, er wäre sonst in Ekstase gefallen. Und das wäre alles übers. Nicht der sein. Es geht aber weiter. Es gibt noch nach dem 64. Wie sagen wir mal, der 73. Text sagt, Arjuna sagte, mein lieber Krishna, so endet eigentlich die Gita, mein lieber Krishna, o Unfehlbarer, meine Illusion ist jetzt vergangen. Durch deine Barmherzigkeit habe ich meine Erinnerung zurückgewonnen. Ich bin nun gefestigt und frei von Zweifeln. Und ich bin bereit, nach deiner Anweisung zu handeln. So endet es mit dem 73. Vers. Und ab da, sagt der eine Kommentator, ist meine Kommentare gestohlen worden von einer Ratte, die Ganesh geschickt hat. Soll er sie dann behalten? Aber es geht noch weiter. Und ich möchte diese Verse vorlesen. Sind sehr wunderschön. Ich möchte aber vorher wir müssen zwei Vorbereitungen machen. Das ist das Zeichen, von dem ich sprach. Bitte, Lalita, räume diese Tische ab. Und Gadata darf ich bitten, mit deiner schönsten Ausgehandschrift den Vers Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanan Hitayacha. Ich könnte mir vorstellen, dass du die diakritischen Zeichen nicht brauchst. Da ist, glaube ich, ein Songbuch.
Ich will es erstmal anschreiben und dann ergänzen.
Ja. Ich möchte.
Meinst du den Tisch noch im Boden?
Das ist hier nicht so ein geschickter Übergang. Können wir nicht einfach weiter, Sadanandi, kannst du dich darum kümmern, ihm das zu organisieren? Bitte nicht unbedingt schreib wie ein ganz normaler Mensch, das ist nicht besonders interessant. Bitte hört mir bitte, schenkt mir noch weiter eure Aufmerksamkeit. So, die Bhagavad Gita wurde gesprochen von Krishna auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra zu seinem Schüler Arjuna. Klar. Dieses Gespräch wurde gesehen von dem Sekretär Dhritarashtras in einer telepathischen Übertragung, kann man eigentlich nur sagen. Und so erzählte Sanjaya, der das praktisch alles mithörte, weit entfernt vom Schlachtfeld im Palast dem blinden König Dhritarashtra das Gespräch der Bhagavad Gita. Das ist total schön. Dhritarashtra wollte ja wissen, wie die Schlacht ausgeht, denn schließlich waren seine Söhne unter der Leitung von dem Halunken Duryodhana auf der Seite angetreten, die die Pandavas, also Arjuna, bekämpfte. Und Sanjaya, sein Sekretär, fing den ersten Vers an: Dhamma Chetra Kurukshetra. Ich will dir jetzt berichten, was in Kurukshetra geschah. Und er benannte diesen Ort dann nicht als Schlachtfeld, sondern er sagte Dharma Chetra. Es ist ein Feld des Dharmas, der Religion. Und wies damit indirekt darauf hin, dass Dhritarashtra alle Hoffnung begraben könnte. Sein Sohn war ein irreligiöser Mensch. Der könnte nicht, kann nicht auf einem Feld der Religion gewinnen. Nicht? Und Dhritarashtra nahm das zur Kenntnis, traurig, aber hörte dann den Dialog zwischen Krishna und Arjuna und wurde so erleuchtet. Auch er, der angehaftete Vater, wurde total erleuchtet. Sanjaya sagte dann: Somit hörte ich das Gespräch der beiden großen Seelen Krishna und Arjuna. Und so wunderbar ist diese Botschaft, dass ich mir die Haare sträuben. Hatte also eine Gänsehaut. Also, vielleicht, also diesen Begriff will ich jetzt hier nicht. Durch die Barmherzigkeit Vyasas habe ich dieses höchst vertrauliche Gespräch direkt vom Meister aller Mystik, Krishna, gehört, der persönlich zu Arjuna sprach. Und dann sagt der Sekretär: O König, indem ich mich immer wieder an diesen wunderbaren und heiligen Dialog zwischen Krishna und Arjuna erinnere, erbebe ich jeden Augenblick vor Freude. Es erfüllt ihn so mit Freude. O König, wenn ich mich an die wunderbare Form Shri Krishnas erinnere, überwältigt mich immer größeres Erstaunen. Und ich erfahre ständig neue Freude. Nicht Puna Puna, immer wieder, immer wieder. Eigentlich erfährt er Ananda, transzendentale Glückseligkeit. Der Sekretär von dem Vater der Widersacher sagt: Ich weiß ja nicht, wie mir, nicht eigentlich sollte ich jetzt auch auf deiner Seite sein, aber ich transzendiere das jetzt mal. Ich bin einfach glücklich. Ja. Und dann sagt er den letzten Vers. Ein sehr schöner Vers. Am liebsten würden wir ihn zusammen chanten, aber wir haben jetzt nicht den Text da. Überall dort, überall dort, wo Krishna, der Meister aller Mystiker, und Arjuna, der größte Bogenschütze, anwesend sind, werden gewiss auch Reichtum, Sieg, außergewöhnliche Macht und Moral zu finden sein. Das ist meine Meinung. Nicht? Also überall, wo Krishna gegenwärtig ist, ist automatisch auch Reichtum, Sieg, außergewöhnliche Macht und Moral zu finden. wer dieses Seminar der Bhagavad Gita richtig erleben möchte, muss deswegen auch Krishna in seinem Leben haben. Sie werden sehen, dass übergeordnet, dass diese Dinge kommen. So, zum Abschluss dieses Seminars möchte ich etwas machen, was in der Tradition der Fall ist. Ich werde mal hier ein bisschen den Stuhl auch entfernen. Ja. Das ist einfach nach hinten rücken. So. Stuhl vielleicht. Okay. Danke. Wir möchten am Anfang, am Ende noch eine, ich glaube, wir brauchen die Mikrofone, ja, die können wir ja auf den Stühlen lassen.
Ja.
Ja, oder da vielleicht.
Hier, ein bisschen.
Hier. Wir möchten am Ende unseres Bhagavad Gita Seminars noch etwas tun, wo wir sicher sein können, dass auch die Themen, die wir besprochen haben, in unser Herz eingehen, nicht nur in unserem Intellekt. Und deswegen wollen wir gerne eine sogenannte Pushpanjali zusammen machen. Pushpanjali heißt, dass man ein Mantra chantet, an dessen Ende man dann ausruft, Pushpanjali. Man bekommt Blumen in die Hände. Lalita wird die Blumen austeilen vielleicht jetzt, könntest du machen. Und man wirft dann bei jedem Mal, wir werden zusammen dieses Mantra chanten und am Ende werden wir immer rufen, werde ich sagen, Pushpanjali. Und dann ruft ihr auch Pushpanjali. Nein, wir rufen alle zusammen Pushpanjali. Und werfen dann die Blumen auf Krishna in einem Blumenregen. Das ist eine gewisse Verehrungszeremonie. Dann werden wir wieder zusammen das Mantra chanten. Wie bitte? Wir gehen dann eben aus, damit kein Brand entsteht. Weil wir wollen. Und ja, wir rufen dann also dreimal Pushpanjali. Also jeder kriegt jetzt Blumen, genug Blumen für dreimal werfen. Ganz wichtig, nicht, dass man mit einem Mal die ganze Blumenladung sozusagen los ist. Nicht? Wir werden dreimal das Mantra chanten und dreimal dann am Ende Pushpanjali rufen. Pushpanjali. Und ja, dann werden wir hoffen, dass das Thema der Gita in unser Herz eindringt. Ich möchte jetzt noch den Mantra gerne kurz vorher durchnehmen. Wo hast du das, die vedische Kochkunst? Kannst du das auch mal gerade aufschlagen, bitte? Wir werden dazu uns erheben und stehen. Hat jeder?
Die Stühle auf die Seite.
Ja, richtig. Wie machen wir das? Richtig. Die Stühle auf die Seite, bitte, dass, dass wir alle nach vorne kommen. Jetzt sehr wichtig. Wir wollen ja das Thema in unser Herz eingehen. Das Mantra, was ich chanten werde, heißt Namo Brahmanya Devaya. Wollen wir mal zusammen einfach mal durch. Actually, das geht schon, das kriegen wir schon hin. Die Übersetzung ist, bitte zuhören. Ja, die Kleinen ruhig nach vorne. Bitte zuhören. Mein Herr, du bist der wohlmeinende Freund der Kühe und der Brahmanas. Das sind der Menschen, der auf dem göttlichen Weg. Der gesamten menschlichen Gesellschaft. bist der wohlmeinende Freund der Kühe, der Brahmanas, der gesamtmenschlichen Gesellschaft und der ganzen Welt. Super. Immer wieder erweise ich Govinda meine Ehrbietung, der das Reservoir der Freude für alle Sinne ist. Das berühmte, das Leben ist kein trockener Vorgang. Wir werden jetzt also zusammen das Mantra aussprechen und dann vorsichtig und respektvoll werden unsere Blumen Krishna erreichen. Also zusammen das Mantra aussprechen und dann vorsichtig und respektvoll werden unsere Blumen Krishna erreichen. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanitaya Cha Jagatitaya Krishnaya Govindaya Namo Pushpanjali. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanitaya Cha Jagatitaya Krishnaya Govindaya Namo Namah. Pushpanjali. Krishna Bhagavan Ki Jai. Ja, schön, bitte setzen Sie sich noch einen Augenblick wieder. Dann möchte ich euch gerne hinweisen auf ein Seminar, das ich genannt habe, die Pforte zur Unsterblichkeit. Es ist ein Sterbeseminar und ein sehr tiefes Seminar. Es wird überhaupt nicht so anstrengend sein wie das in dem Sinne des Verstandes. Aber wir werden uns sehr tief mit den Fragen von Leben und Tod auseinandersetzen. Ich werde Filme zeigen. Ich habe eine Dia-Serie verfasst dazu. Es wird entsprechende Musik geben dazu. Ich werde den Tod beleuchten, wie er auftritt in den einzelnen Kulturen. Ich werde über Sterbebegleitung sprechen, den Hergang von Sterben, Tod und Wiedergeburt aus der Sicht der Upanishaden, die Bewältigung der Todesfurcht, der Tod eines Transzendentalisten, Sterbebegleitung und schließlich die Reise in die spirituelle Welt. Ich bin mir darüber bewusst, wenn man hört, Sterbeseminar, dann denkt man, oh, das ist was ganz Schwarzes. Also nein, ganz im Gegenteil, es ist unglaublich inspirierend, weil wir lernen werden, Dinge in uns zu mobilisieren, die bis dahin geschlafen haben. Ich habe deswegen bewusst ein Zitat von Gandhi an den Anfang gestellt, sodass man sieht, worum es geht. Das Leben und der Tod gleichen zwei Schatullen, wobei jeweils die eine den Schlüssel zum Geheimnis der anderen in sich trägt. Also wenn man richtig lebt, wenn man in diese Schatulle reinkommt, wird man den Schlüssel finden und den Tod aufschließen, der plötzlich eine durchlässige Pforte zur Unsterblichkeit wird. Wenn man den Tod richtig versteht, und das wird hierdurch gemacht, es wird sich nämlich herausstellen, der Tod, den gibt es nicht, wird man einen neuen Zugang zum Leben gewinnen. Und das ist ein unglaublich machtvolles spirituelles Mittel, was spirituelle Lehrer seitdem es sie gibt, anwenden. Und ich habe einfach diese ganzen Dinge gesammelt und zusammengefasst in diesem Seminar, sodass wir alle einen großen Gewinn daraus ziehen werden. Ich bin mir völlig sicher, dass jeder, der das Seminar besucht, völlig verändert zurück, also herausgeht aus dem Seminar. Und würde mich einfach sehr freuen, wenn da möglichst viele zu kommen.